Hallo und herzlich willkommen zu Was hängen bleibt. Hier sind wieder Josephine Thun
und Christine Korte.
Und wir freuen uns riesig, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Podcast, in dem wir darüber reden, was uns in der vergangenen Woche oder auch anderthalb Wochen bewegt hat.
Genau. Und ich glaube, was uns alle besonders bewegt hat.
Neben natürlich Corona.
Ja, genau. Corona lassen wir heute mal weg. Wir wollen ein bisschen abschalten von Corona, weil das hat man ja irgendwie den ganzen Tag irgendwie um sich. Und es ist irgendwie gefühlt so das einzige Thema. Aber neben Corona ist diese Woche ein Video viral gegangen mit dem Titel Be a Lady, They Said. Gesprochen hat dazu Cynthia Nixon, die man vielleicht aus Sex and the City, die Anwältin von Sex and the City kennt. Miranda hat sie damals gespielt. Mittlerweile ist sie Politikerin bei den Demokraten. Genau, und dieses Video geht eigentlich darum, dass egal, was du als Frau machst, egal, wie du es machst, du machst es am Ende des Tages falsch. Um einmal kurz zu zitieren, sei keine Verführerin, Männer können sich nicht beherrschen, Männer haben Bedürfnisse, du siehst frustriert aus, mach dich locker, zeig etwas Haut, sieh sexy aus, sieh heiß aus, sei nicht so provokativ, du willst es ja nicht anders, trag schwarz, trag Absätze, du bist overdressed, du bist underdressed, zieh nicht die Jogginghose an. Also das ist halt genau dieses gejudged werden, beurteilt werden, verurteilt werden, dass die Worte kommen von Camille Rainville und es ist ein Gedicht, was vor einer Woche auf ihrem Blog veröffentlicht wurde, und das Magazin Girls, Girls, Girls hat daraus eben dieses Video mit so einschlägigen Bildern von Frauen gezeigt. Genau, und Fine, du hast es auch gerade nochmal angeschaut und warst ziemlich verstört, als du es gesehen hast.
Ja, mir wurde wirklich geradezu übel, als ich das gesehen habe. Ist natürlich auch schlau gemacht, weil da so ein bisschen so fast schon so transzendentale Musik hinterlegt ist mit so einem wummernden Beat. Und Cynthia Nixon erzählt das total eindrücklich. Und diese Parolen, die sie sagt, das ist mir echt, also richtig in Mark und Bein gegangen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe das so ein bisschen an mir vorbeigezogen, das Video. Und Tini hat gesagt, guck dir das mal an davor. Und ich fand es richtig verstörend und total treffend. Also unabhängig davon, was für einen Zweck das jetzt hat als Werbevideo oder so. Aber dieses Gefühl, dass man als Frau, so klar, wir sind super privilegiert als westliche weiße Frauen, das ist völlig klar, aber trotzdem dieses Gefühl, dass man eigentlich sich zusammenschrumpfen soll, dass man nicht so viel Platz einnehmen soll, das ist so treffend darin erzählt worden. Das fand ich, ja, das hat mich richtig verstört. Dieses, nimm nicht so viel Raum ein, egal in welcher Form.
Und hast du für dich irgendwie mal im Alltag, also hast du jetzt so ein einschlägiges Erlebnis, wo du das total erlebt hast, dass irgendwer dich total verurteilt hat oder du einfach gar nicht wusstest, wie du, also gedacht hast, so wie man es macht, ist, oder du dich...
Wie man es macht, ist falsch.
Ja, irgendwie unter Druck gesetzt.
Also so konkret nicht, aber das sind dann oft, finde ich, so Kleinigkeiten. Ich habe das öfter mal in Gesprächen gehabt, dass so, ich sehe relativ jung aus, blond, so süßes Mädchenschema. Und wenn man dann anfängt, jetzt teilweise tatsächlich mit älteren Männern über Dinge zu reden, und am Anfang ist es noch auf so einer ganz charmanten, fröhlichen Ebene, aber wenn man dann es wagt, in Anführungszeichen, zu widersprechen oder eine konträre Meinung zu haben, dass sich das dann so umgekehrt hat, deren Art mir zu begegnen, dass ich da auch das Gefühl hatte, am liebsten hätten sie es, wenn ich mein Mäulchen halte und lächele und nicke zu allem, was sie sagen. Und auch mit dem irgendwie viel Platz einnehmen, körperlich sowieso, aber auch in der ganzen Art, wenn man zu laut lacht oder überhaupt viel sagt, einfach durch so Schwingungen, die man bekommt, hatte ich das schon so häufig, auf jeden Fall, total. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber...
Ja, also ich habe vor allen Dingen in letzter Zeit halt sehr, sehr krass dieses Problem gehabt, dass eben dieses sich sexy kleiden halt wahnsinnig verurteilt wurde. Und wo ich mir ganz oft auch bei Frauen einfach dachte, so, ihr habt Feminismus überhaupt nicht verstanden. Also das ist eben dieses, es geht bei Feminismus nicht darum, wie ich mich kleide. Es geht bei Feminismus darum, dass ich mich eben genau so kleiden kann, worauf wie ich es möchte. Und dass ich, dass mein Rock so kurz sein kann, wie er nur will. Und ich doch trotzdem deswegen nicht weniger zu sagen habe, nicht mehr zu sagen habe, nicht dümmer, nicht schlauer bin. Schon gar keine, überhaupt keine Schlampe sein muss. Oder also das ist so, ich finde... Ja, also mir ist es so ein bisschen aufgefallen durch diese Hashtag MeToo-Movement war das sehr stark, wo alle schwarz getragen haben und das fand ich auch total, also das fand ich ein mega cooles Statement, aber jede Frau plötzlich, die halt nicht mitgezogen hat, wurde plötzlich dafür verurteilt und dann fand ich es wiederum, das hat mich halt sehr genervt irgendwie oder die, ja, ja irgendwie... Verstehe ich. Zu viel Haut gezeigt hat, weil ich finde gerade, wenn man sich in seiner Haut wohlfühlt und die zeigen will und das ist halt auch egal, welche Größe man hat, wie der Körper gebaut ist. Ich finde, genau, Frauen sollen Sexappeal ausstrahlen dürfen oder auch nicht, egal, also sollen sich dafür entscheiden, aber wenn sie es tun, ist es empowernd und ich finde, dann ist dieses Verurteilen, was ich auch viel von anderen Frauen dann miterlebt habe, was mich irgendwie gestört hat in diesem Diskurs, ja, deswegen ist sie jetzt weniger schlau oder, und ich finde, man kann sich auch mal geil für einen Typen anziehen, weil man den jetzt irgendwie antörnen will. Das ist, hat für mich alles was mit Empowerment zu tun und ich finde, ja, also...
Aber denkst du nicht manchmal so, dass dieses, also das habe ich mir häufiger gedacht, so unterschwellig, wenn man sich anzieht, es ist ja doch auch, man funktioniert als Mensch ja nicht nur eindimensional um sich herum, um sich selber kreisend, sondern es ist ja immer relational. Du reagierst ja immer auf deine Umgebung. Und da denke ich mir dann manchmal schon, wie man als Frau wirklich durch einfach jahrtausende lange Unterdrückung, das klingt jetzt so dramatisch, aber so ist es ja einfach, dass Frauen sich ja bis in die Neuzeit nicht so entfalten konnten wie Männer durch die gesellschaftlichen Strukturen und in bestimmten Ländern es auch immer noch nicht können. Und dass du dann so vorgeprägt bist in deinen Empfindungen, was schön ist, einfach durch diesen männlichen Blick auf Dinge. Das frage ich mich dann schon manchmal. Also ich ziehe mich gerne nach meinem Empfinden schön an. Ich male mir gerne rote Lippen an und auch mal einen kurzen Rock oder einen tiefen Ausschnitt. Aber wenn ich mich dann manchmal selber hinterfrage, ist das jetzt, weil ich das schön finde oder weil es mir quasi mit der Muttermilch so eingebläut wurde, dass ich das schön zu finden habe, weil das eben durchtradiert ist, wie eine Frau schön zu sein hat. Weißt du, das frage ich mich manchmal so. Also wie gesagt, auf der anderen Seite dieser Punkt, man ist ja nie völlig frei in dem, was man denkt und empfindet, weil es immer irgendwie relational ist, wie du aufwächst, wo du herkommst und so weiter und so fort. Und also da denke ich dann schon manchmal drüber nach, wenn es um diese kurze Röcke-Diskussion überspitzt gesagt geht.
Also ich glaube, dass das natürlich, vielleicht ist es nicht so, gar nicht so dieses Anziehen. Ich würde jetzt uns beide mal als Frauen bezeichnen, die sich auch, also ich ziehe mich, da ja irgendwie der meiste Teil der Männer um uns rum irgendwie unseren Look fast kaum versteht.
Stimmt.
Also klar, wenn man jetzt in der Mode arbeitet wie ich und du bist ja auch total modeaffin, dann ja, oder große Vorbilder hat wie den Blog The Man Repeller, der einfach nur da in seinem Namen schon trägt, dass man die Männer eigentlich abstößt mit dem, was man trägt. Und für uns ist ja auch irgendwie das größte Kompliment irgendwie für ein Outfit von einer Frau zu bekommen, als von einem Mann irgendwie fast.
Ja, das stimmt.
Aber
klar. Außer es sind Männer, die ein gutes Auge für Details haben.
Genau. Aber klar, ich meine, dieser ganze Optimierungswahn, also den Super Body zu haben, Botox, ja, also das ist vielleicht so, wie weit ist man da irgendwie
frei,
ja.
Ja, Stichwort Botox, ne?
Und halt auch diese Angst vom, also ich muss halt schon sagen, genau, also Stichwort Botox, sagt Fine, weil ich nehme Botox. Das ist jetzt
ein bisschen gemein.
Nee, ich finde es nicht schlimm, ich stehe dazu. Und ich nehme Botox und klar, ich nehme Botox, weil ich, weil ich schon natürlich auch jugendlich aussehen will, ja. Und wie, inwiefern ist es jetzt, inwiefern ist das ein Wahn oder will ich irgendwie einem bestimmten männlichen Bild entsprechen? Mhm. Ja, sicher schon auch, klar.
Aber zum Beispiel das mit dem Jugendlichen, da war ich immer total arrogant, habe gesagt, oh, ich finde älter werden total schön, finde ich auch vom Gefühlsmäßigen her. Ich wäre jetzt wirklich nicht gerne wieder 20. Aber es gab doch mal diese Age-App. Und da habe ich mich angeschaut, wie ich aussehen könnte mit 60. Und ich sah aus wie so ein trauriger Bernardiner. Und ich fand das so schrecklich. Ich habe mich selber gesehen und habe gedacht, oh Gott, wenn das so wird, dann nehme ich auf jeden Fall Botox und lasse mir meine runterschlabbernden Wangen hochliften. Und dann habe ich mich über mich selber erschreckt, dass ich das denke. Aber naja, who knows. Wir können ja noch mal in 20 Jahren sprechen. Vielleicht hatte ich dann Facelifting. Aber Stichwort Optimierungswahn. Tini und ich haben nämlich einen kleinen Selbstversuch gewagt. Aber das ist eher Optimierungswahn in die Wellness-Richtung. Und zwar wurden wir eingeladen in eine WhatsApp-Gruppe, die hieß 21 Days of Abundance. Das ist quasi so eine Challenge von Deepak Chopra. Und da geht es darum, dass man jeden Tag einen Task bekommt, den man erfüllen muss oder sollte, natürlich freiwillig, und dazu dann noch meditiert. Und die Tasks können sein, also wir haben es nicht so lange geschafft, um mal zu spoilern, aber die Tasks sind dann sowas wie, schreib die 50 Menschen auf eine Liste, die dich am meisten inspiriert haben oder so zu dem Menschen gemacht haben, der du bist, oder überlege dir, was du so ausgibst in deinem Alltag oder wem du noch was schuldest, und dann daneben kannst du so Mantren dir anhören.
Genau, also man steigt halt jeden Tag in dieses Task mit einer Meditation ein, die eben von Deepak Chopra geführt wird. Also du kriegst dann so Audio-Messages, genau. Und dann hast du ein bestimmtes Mantra, ich bin voll. Also es geht ja eben um Fülle, um Abundance. Und genau, das Mantra variiert, aber es geht am Ende des Tages um Fülle und die innere Kraft und in dir selbst einfach eine absolute Fülle zu finden. Ja, und die Fine und ich sind halt tatsächlich kläglich gescheitert, mehr Achtsamkeit in unser Leben zu bringen. Weil, also mein Scheitermoment war dann einfach, also ich hatte schon besonders Schwierigkeiten, also in meinen Alltag diese Task einzubauen. Das war für mich einfach Stress. Also es war für mich keine Achtsamkeit mehr, sondern es war Stress.
Ja, habe ich genauso empfunden. Das war echt so ein noch mehr ein To-Do von meiner To-Do-Liste, was ich machen muss.
Genau, und dann am Wochenende hast du auch gesagt, ging es. Ja, also da, klar, genau. Ist man eh entspannt, und dann bei mir lag es dann daran, also man musste halt selber parallel eine Abundance, 20 Day of Abundance Gruppe bilden. Und diese
Gruppe. Da war ich schon raus aus dem Task.
Da war Fine schon draußen. Und die hätte man dann auch 21 Tage führen können. Und das war mir, ehrlich gesagt, viel zu viel Verantwortung. Und da, also da bin ich dann also dran gescheitert. Also das habe ich mir einfach nicht zugetraut in meinem Alltag, das noch so eine Gruppe mitzuführen für 21 Tage. Und das war dann auch zu viel Verantwortung plötzlich. Und dann bin ich ausgestiegen. Und ja, ich habe mich einfach gefragt, wie an jeder Ecke Achtsamkeit und geh in die Natur und kehre in dich zurück, Ruhe, atme, lass los, lass ungesunde Beziehungen los, lass negative Freunde los, lass Angst los, lass das los, lass jenes los. Es ist alles sehr. Ich weiß nicht, das ist für mich fast schon wie so ein Wahn, eher als etwas, was
so organisch einem dann wirklich gut tun kann, nicht? Also so, ich habe es auch dann eher, obwohl, wie gesagt, am Wochenende habe ich gedacht, das ist total schön, irgendwie, ich werde mal gechallenged, mich hinzusetzen und über Dinge nachzudenken, aber das war mir dann irgendwie zu aufgezwungen letztlich. Und ich habe es halt auch einfach nicht geschafft. So, ich habe im Job gerade mega viel zu tun, Stresslevel 1000. Und dann hole ich mir meine Achtsamkeit irgendwie lieber durch eine Runde Yoga oder Joggen und lese dann mein Buch weiter und dann nicht so aufgezwungene Tasks. Aber wir sind auf jeden Fall ja wohl sowas von einer Generation der Achtsamkeit und Wellness und Coaching und Verbesserung. Also irre, ja,
es,
oder?
Ist, es ist für mich einfach wieder auch eher so ein weiterer Step hin zur Optimierung.
Irgendwie. Ja, Optimierungswahn so ein bisschen, ja. Wenn man gemeint
ist. Genau, ne? Und wenn man negative Gefühle hat, dann ist es schlecht. Wenn man keine Ahnung, nicht in einer gesunden, super gesunden Beziehung ist, dann ist es schlecht. Wenn man, ich weiß nicht, als wenn alles, was nicht ganz rund ist, schlecht ist plötzlich. Also ja. Wo sind die Ecken, wo sind die Kanten, wo sind die Leute, die total neurotisch sind, wo sind die Menschen, die fast vor Liebeskummer sterben? So dieses kollektive Zen-Sein, das ist so etwas, was mich irgendwie...
Beziehungsweise Zen sein müssen.
Zen sein müssen, genau. Und
also ich bin momentan gar nicht Zen. So viel dazu.
Ja, also ich bin, ich glaube, dass ich sowieso mit jahrelanger
Meditation nie zu 100% Zen wäre.
Ich glaube, das ist auch eine Charaktersache irgendwo. Ja, glaube ich auch. Natürlich.
Ob man tendenziell eher ausgeglichen ist oder nicht. Ich glaube, so ein Ausgleich ist schon, also wenn man so eine gewisse Mitte hat in sich, ist schon gut, aber dieses, also ja, fand ich, hast du schön beschrieben, so, na, das muss rund sein, wo sind die Ecken und Kanten? Ja, aber...
Aber wir sind auf jeden Fall gescheitert an den 21 Days of Abundance.
Sind gespannt, ob ihr es schafft. 21 genau. Days ist auch ganz schön lange. Aber, apropos 21 Days of Abundance... Die Fastenzeit hat ja angefangen. Aschermittwoch ist vorbei. Tini, fastest du?
Ja.
Und? Was?
Also ich meine, gut, Zigaretten, aber das ist jetzt irgendwie unfair, weil die faste ich schon seit September. Und Alkohol wollte ich fasten.
Ja, ich auch. Alkohol. Ich hab's aber
obwohl,
nicht geschafft.
Ja, obwohl mein bester Freund, der relativ gestresst davon ist, dass ich halt viel an meinem Handy rumhänge, viel Instagramme, viel auf Social Media unterwegs bin, sagt halt, ich solle
Social Media fasten,
ja.
Das machen richtig viele, die Mitbewohnerin meiner Kollegin auch, die fastet Insta, aber hat dann erstmal bei Insta gepostet, dass sie jetzt Insta fastet, wo ich auch so dachte, okay, das fängt ja schon gut an.
Ja, ja.
Aber so wie ich sag Aschermittwoch, ich faste Alkohol und kipp mir abends die Birne weg, ey. Sehr produktiv. Nicht so wirklich. Gut, aber Tini, was hast du für Literatur, Kino, Wellness, was auch immer für Empfehlungen, die du unseren Zuhörern geben kannst? Was hat dich diese Woche besonders bewegt auf diesem Feld?
Also, diese Woche ist ja gerade in Berlin Berlinale. Habe ich mir tatsächlich sehr, sehr wenig angeschaut. Ich will mir auf jeden Fall morgen noch The Assistant anschauen. Ich habe mir am Montag Hillary angeschaut, die Dokumentation. Und Hillary Clinton war auch in Berlin, was wirklich sehr aufregend war. Ja.
Cool.
Und hast du nicht mein gesehen? Instagram-Video gesehen?
Nee. Mensch. Ich habe diese Woche wenig bei Insta gechillt.
Ja, ich habe sie auch gesehen, ja.
Nice.
Ziemlich upfront. Ja, und ich kann diese Dokumentation nur jedem empfehlen. Also sie ist wahnsinnig kurzweilig. Es ist jetzt kein besonders kritischer Blick auf Hillary Clinton, weil ich glaube, sie hängt damit auch irgendwie drin. Also es ist relativ positiv, was ihre Person angeht, aber trotzdem bekommen, also die Regisseurin hat, die heißt Nanette Bernstein. Bernstein, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nanette Bernstein heißt die Regisseurin. Und also sie hat Interviewmaterial, geschichtliches Material, also von ihrer College-Zeit, von ihrer Zeit in Yale, von wie sie Martin Luther King trifft, die ganzen 68er-Aufstände, also wo sie auch wirklich ziemlich aktiv war. Dann ihre Zeit in Arkansas an der Seite von Bill, der dann erst seine politische Karriere gemacht hat. Das wurde gemixt mit Interview-Szenen und dann kam immer zwischendurch eben die Wahlkampfszenen, so Eindrücke hinter die Kulissen ihres Wahlkampfs. Und das fand ich total interessant, weil sie...
Also im Grunde war es so eine Collage.
Genau, wie so eine Collage. Okay. Und man hat halt auch dann gemerkt, wie sie auch oft, weil sie einfach eine Frau war, in bestimmte Rollen gedrängt wurde und diese kühle Politikerin, die man ihr dann irgendwie als Image, das Establishment, die korrupte Politikerin, die sich bezahlen lässt für ihre Speeches, die irgendwas verbergt durch ihre E-Mails und also genau, also wie sie halt so ein bisschen dann von den Männern, also eben klar, Trump war natürlich ihr absoluter
Nemesis.
Feind schlechthin, aber was ich ganz interessant fand, war halt, dann gab es so eine Szene, wo sie sich halt total über Bernie Sanders aufregt, dass halt den niemand in Washington mag und dass er total chaotisch ist und keiner mit ihm arbeiten will, weil der nichts irgendwie hinkriegt und wie sie dann, ihr Kampagnenteam halt auch beschreibt, dass Hillary halt eine wahnsinnig gute Politikerin ist und halt jede alles, was sie halt im Wahlkampf sagt, da auch schon eine Bill hat, um das umzusetzen. Und die weiß genau, wie man was irgendwie hinkriegen kann. Und dass sie halt nur eben nicht so geschickt im Wahlkampf ist, weil man ihr dann geraten hat, sag doch, also sie hatte dann wirklich eine Bill, wie man eben College Tuition senken kann. Und die Wahlkampfmanager meinten, sag doch einfach, College free, sag es doch auch. Und dann
wollte sie es nicht sagen.
Hat sie gesagt, nein, das kann ich nicht sagen, weil das kann ich nicht durchbringen. Und das fand ich, wie sie so tickt und auch dann über die Kühle gesprochen, dass sie halt in Yale einer der wenigen Frauen war, die damals Jura studiert haben und dass es für sie immer hieß, irgendwie nie hysterisch sein, nie zu laut werden, nie zu irgendwas sein, so Kopf runter und hart arbeiten.
Witzig, da schließt sich ein bisschen wieder der Kreis, so ein Bier
Lady. Total, ja. Also und dass denen das halt so eingeeicht wurde, halt keine Emotionen zu zeigen, weil man sie sonst als Frauen irgendwie auch nicht ernst nimmt. Und
ja.
Man hat sie irgendwie nochmal neu kennengelernt, auf jeden Fall.
Klingt wirklich richtig spannend. Also ich glaube, ich werde es nicht mehr zur Berlinale schaffen, aber vielleicht gibt es die. Du, ach doch, die stimmt. Die kommt jetzt bei Sky raus, hast du gesagt, ne? Die kann man sich
genau, am 8. am 8. März kommt sie bei Sky raus, genau. Oh, cool. Kann ich nur empfehlen. Ja, genau, und du hast es nicht zur Berlinale geschafft, weil du auf dem Lande warst.
Ja, genau. Ich führe ja eine Fernehe. Und mein Göttergatte wohnt auf dem Land. Und wir, sag ich immer, obwohl ich ja eigentlich in Berlin lebe, ziehen jetzt auch auf dem Land um. Und zwar bekommen wir bei unserem neuen Eigenheim einen kleinen Garten dazu. Und ich träume natürlich jetzt von meiner großen Insta-worthy Gärtnerkarriere, was auch angeheizt wurde durch meine Lektüre, die ich jetzt die letzten Wochen hatte, neben Kaiserling natürlich. Und zwar ist das ein kleines Büchlein, das heißt Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett. So ein totaler Kinderbuchklassiker, würde ich jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt sagen, aber so ein englischer Klassiker. Die Autorin hat auch geschrieben Der kleine Lord, kennt man bestimmt um die Weihnachtszeit der eine oder andere. Da läuft das immer in Dauerschleife auf ZDF oder ARD. Und in Der geheime Garten geht es um ein Waisenmädchen, was Engländerin ist, in Indien aufwächst, die Eltern sterben an einer Cholera-Epidemie, sie wird verschifft nach England zurück zu ihrem Onkel, der hat einen Buckel, lebt in einem großen Landhaus und sie ist eigentlich ziemlich grauselig, ist klein und hässlich und dünn und miesepetrig und unausstehlich, aber irgendwie blüht sie dann da so langsam auf, ist im Norden Englands, ganz raue Landschaft und findet einen geheimen Garten und das ist so ein bisschen der Schlüssel sozusagen zu ihrer Entwicklung. Und da gibt es dann noch einige andere spannende Charaktere. Aber auf jeden Fall, was ich so schön fand an dem Buch jetzt bei der Lektüre, die ich habe es schon ein paar Mal gelesen, aber jetzt gerade wieder, vor allem wirklich diese Naturschilderung und auch ganz praktisch. Also das fand ich ganz witzig, wenn sie dann so über Rosen sprechen und wie man die dann schneiden muss. Also ich habe gar keine Ahnung von Gärtnern, aber da dachte ich so, also ich träume jetzt auf jeden Fall schon von einem blühenden Paradies auf dem Lande. Aber ehrlich gesagt will ich eigentlich nur ernten und irgendwie Gemüse und Obst anbauen. Das wird wahrscheinlich kläglich scheitern.
Und hast du sowas schon gemacht?
Nee, noch nie. Ich wollte letzten Sommer mir Gemüse, Kräuter vor die Fenster hängen, hab dann aber leider das falsche Equipment gekauft. Und es hat nicht gehalten. Also mein erster Gärtnerversuch ist kläglich gescheitert. Naja, mal sehen. Und was mich auf jeden Fall auch zutiefst, also dieses Buch, große Empfehlung, es macht sehr viel Spaß, das zu lesen. Und man bekommt vor allem Lust auf den Frühling und Natur hier im grauen Berlin. Aber was mich auch sehr beschäftigt hat, ist, ich war letzte Woche im KDW in der Feinkostabteilung Mittagessen, aber nicht leider Champagner und Hummer, sondern beim Vietnamesen. Und danach war ich in der Schokoabteilung und habe überlegt, gibt es einen Einkäufer für die Feinkostabteilung? Und wenn ja, was ist das für ein geiler Job?
Und wenn ja, wie wird man das?
Ja, genau, wie wird man das? Und wie funktioniert das dann? Probiert man dann immer diese Schokomassen? Und auf was für einer Basis treffen die Auswahl? Also fand ich total faszinierend.
Ich werde morgen bei der PR nachfragen.
Ja, mach mal bitte.
Wer das ist.
Ja, wer das ist, wie können wir ihn kennenlernen? Dürfen wir mal Test
essen? Dürfen wir ein Praktikum bei ihm machen?
Ja, genau. Wenn es sonst nichts wird mit dem Job weiterhin. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Schön, dass ihr uns zugehört habt beim Quasseln.
Vielen Dank.
Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.